Volker, woher weißt du, wie es auf einer Tupperparty zugeht? Das finde ich interessant.
Ich hab's mir erzählt.
Ja, herrlich. Aber jeder wusste doch, was er meint. Das ist doch klasse. So, ja, danke für die Einführung. Hey, stopp! Du hast den Krug vergessen. Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt die zum Brunnen, um Wasser zu holen und lässt das hier stehen. So könnten sich die Freunde von Jesus geäußert haben damals. In dem Ort Sychar, an dem Brunnen, den der Stammvater des Volkes Israel, Jakob, angelegt haben soll. Es war, Leute meiner Generation wissen noch, was das heißt, es war High Noon, 12 Uhr mittags. Alter Western-Titel. Die Frau, von der die Rede ist, war wie vermutlich oft mitten in der Mittagshitze zum Brunnen gekommen, um sich Wasser zu holen. Das war ungewöhnlich. Nicht das Wasser holen an sich. Aber sie hätte auch zu einem dichteren Brunnen gehen können. Und vor allem schöpfte man Wasser in kühleren Tageszeiten. Nicht mitten am Tag bei der größten Hitze. Man muss sich ja vorstellen, das ist Wüstenland in Israel. Da ist es richtig heiß mittags. Man weiß es nicht genau, aber vermutlich wollte die Frau lieber niemandem begegnen. Und dann sitzt da plötzlich jemand am Brunnen. Das gab es sonst nie mittags. Deswegen ist sie da ja vermutlich hingegangen um die Uhrzeit. Die Frau zuckt zusammen. Genau das hatte sie doch vermeiden wollen. Da sitzt jetzt ein Fremder, den sie auch noch als Jude identifiziert. Das macht die Sache jetzt allerdings noch komplizierter. Denn das Volk in dieser Gegend, die Samariter, waren etwa 700 Jahre vorher entstanden. Das Volk Israel war in zwei Staaten geteilt damals. Einmal Juda und der kleinste Stamm Benjamin, der dann fast verschwindend war. Deswegen ist nur noch Juda übrig geblieben in der Benennung. Ja, die Juden stammen von dem Stamm Juda ab. Und die anderen 10 Volksstämme Israels. Und die 10 Stämme hatten sich mit ihrem Lebensstil noch deutlicher von Gott losgesagt als der Stamm der Juden. Und deswegen hatte Gott sie schon 700 Jahre vorher vom Volk der Assyrer gefangen nehmen lassen. Und die hatten dann eine Volksvermischung durchgeführt. Israeliten kamen ins Land der Assyrer und aus Assyrien kamen Menschen und siedelten im Gebiet Israels. Da entstand dann natürlich auch Vermischung unter den Völkern. Deshalb wurden die Samariter von den Juden nicht mehr als Glieder des Volkes Israel anerkannt. Zumal Gott gesagt hatte, ihr sollt euch nicht vermischen. Denn das Schlimmste, was dabei immer rauskam, war, dass sie auch fremde Götterbilder und heilige Stätten sich einfach gebastelt hatten. Eigentlich war ja in Jerusalem der Tempel, wo man hin musste. Das wollten die Samariter aber nicht, nach dem Streit, den sie mit den Juden hatten. Und deshalb hatten sie sich das schlichtweg mal selber gemacht. Die Juden mieden also diese Menschen. Und nun sitzt da ein Jude am Brunnen. Naja, die Frau ist offensichtlich Kummer gewohnt und kommt trotzdem. Schnell Wasser holen und wieder weg. Ein Gespräch wird sich nicht ergeben. Wie sollte es auch? Ein Mann spricht keine Frau an und ein Jude keinen Samariter. Also da ist man dann trotzdem allein, obwohl man gerade gemeinsam ist. Aber der Mann fängt an, mit der Frau zu reden. Die Begegnung, die uns im Johannesevangelium Kapitel 4 geschildert wird, verändert das Leben dieser Frau total. Sie passt hervorragend zu dem Thema, das uns in diesem Jahr mit der Jahreslosung vor Augen liegt. Und deswegen habe ich das auch jetzt nochmal nehmen wollen. Ich werde dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Was diese Frau erlebt, gucken wir uns also einmal an unter dem Thema eine Begegnung fürs Leben. Der Mann, der sich an dem Brunnen niedergelassen hat und mit der Frau anfängt zu reden, ist Jesus Christus. Er hätte auch einen anderen Weg gehen können auf dem Weg nach Jerusalem. Jeder Jude hätte es getan. durchs Land der Samariter. Aber Jesus geht mitten durch und kommt deshalb an diesem Ort vorbei. Und ausgerechnet an diesem Ort, lesen wir, ist er erschöpft von der Reise, ermüdet, geschafft, abgeschlafft oder wie man immer das nennen will. Das ist ja, wenn es heiß ist, auch so, der Durst kann dafür sorgen, dass nichts mehr funktioniert. Deswegen ist wohl auch der erste Weg, es gab da jetzt gerade keinen Schatten offensichtlich, der erste Weg, der Weg zum Wasser. Interessant, dass der Sohn Gottes Durst hat. Dass er angewiesen ist, wie jeder andere Mensch auch. Wie jedes Geschöpf. Wer geschaffen ist, ist angewiesen. Wir haben doch so oft unsere Probleme damit, dass wir etwas brauchen. Am liebsten nichts brauchen müssen. Da hat Gott sich ein anderes Modell ausgesucht. Und Jesus hatte damit kein Problem. Er stöhnte nicht darüber, dass er jetzt schon wieder was braucht. Sondern, wenn man das liest, und tut das doch heute nochmal im Laufe des Sonntags, ich kann das gar nicht alles so schildern, wenn man das liest, drängt sich der Eindruck auf, der nutzt dieses Bedürfnis, um dieser Frau zu begegnen. Es scheint fast, als hätte er den Zeitpunkt abgepasst, an dem er dort langkommt und erschöpft ist und sich an den Brunnen setzt. Und an dem dann die Frau kommt, um aus dem Brunnen Wasser zu holen. Wir verfolgen das Gespräch der beiden. Und ich gehe dabei davon aus, sonst würde ich nicht predigen. Noch dazu ist es mein Wunsch, dass Jesus dabei mit uns in ein persönliches Gespräch einsteigt, so wie mit dieser Frau. Das Erste, was wir betrachten, Jesus sieht dich. Ich habe 4 Punkte. Der erste, Jesus sieht dich. Ja, die Frau kommt da also hin. Jesus hatte sich nicht schon selber was raus im Brunnen geholt. Und Jesus sagt ihr, gib mir zu trinken. Natürlich wundert die Frau sich total. Hatte sie eben gerade nicht mit gerechnet. Also, und wenn sie gewusst hätte, wer da sitzt, hätte sie sich nochmal gewundert. Wieso braucht Gott etwas von mir? Tja, gib mir zu trinken. Die kommen in ein Gespräch, die beiden. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die waren inzwischen weggegangen. Ich lese heute den Text nicht wörtlich vor, sondern schildere euch das einfach ein bisschen, weil das sonst zu lange dauert. Ja, die wollten da schnell zu Aldi oder zu Lidl und sich da was kaufen. Ja, Mineralwasser hätten die auch mitgebracht. Aber Jesus hat den Eindruck, darauf warte ich jetzt nicht. Er bittet jetzt die Frau, um was zu trinken. Hätte er nicht gleich auftauchen müssen wie, weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? So taucht er eben gar nicht auf. Wir würden das machen, wenn wir so eine Bedeutung hätten wie Jesus. Aber Jesus begegnet der Frau auf ihrer Ebene, ja sogar noch drunter. Er bittet sie um Hilfe. Kein Mensch würde diese Frau um irgendwas bitten, ihr Lieben. Kein Mensch hätte mit dieser Frau was zu tun haben wollen, sonst wäre die doch nicht mittags zum Brunnen gegangen. Wir werden noch erfahren, warum. Die Frau wundert sich also. Und dann sagt Jesus plötzlich, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn, ja, dann würdest du ihn bitten. Wenn du begreifen würdest jetzt, was hier vor dir ist, dann betest du ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Da haben wir es von der Jahreslosung. Dieses Wasser des Lebens. Nicht abgestandenes Wasser, frisches. Aber sie ahnt natürlich sofort, muss doch mehr dahinter stecken. Sie sagt dann auch mit, du hast doch gar nichts, womit du hier schöpfen könntest. Wie willst du denn Wasser aus dem Brunnen holen? Ja, also Entschuldigung, denken kann ich auch. Ich bin zwar eine Frau. So war das damals, dass da nicht viel von gehalten wurde. Deswegen hätte ein Mann auch nie eine Frau angesprochen. Zumal das natürlich dann, wenn man nicht in Gemeinschaft ist, auch noch ein bisschen heikel gewesen wäre. Man weiß dann gar nicht, was passiert. Ja, aber ein Samariter hat erst recht keine Ahnung. Aber Du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du lebendiges Wasser haben? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Also der Stammvater Israels, auf den sich die Samariter immer noch berufen. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt da am Brunnen, der bekommt wieder Durst. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Noch ist die Frau ziemlich verschlossen. Man merkt es fast an solchen Rückfragen. Sie holt nicht einfach Wasser aus dem Boden und sagt sie, ach, lass ihn doch reden. Ja, sie öffnet sich noch nicht, aber sie lässt doch mit sich ins Gespräch kommen. Stellt ihm sogar Fragen, wovon er da eigentlich redet. Denn sie hat sehr wohl den Klang gehört in diesen Sätzen, dass Jesus hier etwas verspricht, was ein Mensch nicht einfach hat. Und dann gibt Jesus schon mal eine Andeutung davon, dass es nicht nur um den Durst geht, den wir irdisch haben als Geschöpfe, sondern dass es um das ewige Leben gilt, um eine ganz andere Qualität und um das Sein bei Gott. Jetzt weist er ja erst darauf hin und noch gar nicht so konkret, dass bei ihm was zu holen wäre. Er geht mit dieser Frau einen Weg, weil er weiß, die lässt sich nicht einfach platt darauf ansprechen, denn die hat so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Sie geht davon aus, dass andere sie ablehnen. Dass andere ihr nichts Gutes wollen. Wenn man da mit großen Sprüchen kommt, ist das Gespräch gleich zu Ende. Erstmal bittet er sie um Hilfe und dann bekommt er es hin, sie neugierig zu machen. Sie entdeckt aber schon mal, er spricht mit mir. Ich bin dem nicht egal. Der kommt auf meine Ebene. Der überschreitet die Ekelgrenzen. Es gibt ja Ekelgrenzen in unserer Gesellschaft. Es werden immer mehr, weil die Gesellschaft sich immer mehr zersplittert. Da gibt es Grenzen, wo einer mit dem anderen nichts zu tun haben will. Das merkt man vielleicht auch gar nicht mehr, weil es einem schon so normal geworden ist. Wo man sich um Menschen gar nicht kümmert. Die gehen Tag ein, Tag aus, vielleicht sogar an einem vorbei. Aber es interessiert mich einfach nicht. Und diese Frau merkt, solche Begegnungen sind für Jesus nicht einfach irgendwas. Sie ist gesehen hier. Und mit diesem Hinweis vertieft Jesus diesen Eindruck vermutlich. Als zweites wird ihr noch etwas klar. Jesus kennt dich. Ja, gib mir so ein Wasser, sagt die Frau, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Ach, wäre das schön, wenn ich nicht mehr diesen Weg mittags in der Hitze gehen müsste. Müsste sie ja nicht, aber müsste sie irgendwie doch, denn dann, wenn die anderen Leute hingehen, kann sie nicht. Da gibt es so ein Geheimnis, was gar kein Geheimnis ist. Aber der Fremde weiß es natürlich nicht, warum sie mittags dahin geht. Der wird sich vielleicht seinen Teil denken, aber er weiß ja nicht, worum es geht. Vielleicht beschäftigt er sich auch nur deshalb mit mir, weil er ja nicht weiß, wen er vor sich hat. Aber nicht mehr kommen zu müssen, um zu schöpfen, das wäre was. Lebendiges Wasser. Und dann sagt Jesus zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Erst sagt er, bei mir ist was zu kriegen, wonach sich alle sehen. Und dann sagt er, geh hin, bring deinen Mann mit und komm wieder her. Nein, jetzt spricht er mich darauf an. Das war so eine Geschichte mit dem Mann bei ihr. 4-mal war sie verheiratet. Soll ja auch Bundeskanzler gegeben haben, denen es so geht. In heutiger Zeit nichts Ungewöhnliches. Ja, das war bei der Frau kurz davor. Sie hatte nämlich auch jetzt einen Freund. Oder hätte man Lebensabschnittspartner gesagt. Oder ich habe mal so überlegt, man könnte auch TLP sagen, temporärer Lebenspartner oder so. Ja, und ich will mich darüber gar nicht lustig machen, denn es ist bei dieser Frau gar nicht lustig gewesen. Das hat für sie erhebliche Probleme verursacht. Ja, dieser Mann, mit dem sie da jetzt zusammen war, nachdem sie 4 Ehen hinter sich hatte, der hat ja einfach nur keine Verantwortung übernommen für diese Frau. Wirtschaftlich nicht. Er hat sich nicht gebunden, ich muss für die sorgen. Und sozial nicht. Kein Treueversprechen. Nur einfach nur genießen. Gib mir mal, was du hast. Vielleicht ist es auch vor allem dein Körper in diesem Fall. Und dann ist doch gut. Sie war jedenfalls nicht verheiratet. Das sticht natürlich jetzt. Zumal das in Israel eben wirklich verpönt war. Die Art, wie man da mit Menschen umging, war mit Sicherheit auch nicht in Gottes Sinne, wie dann uns durch Jesus ja deutlich wird. Aber das, was die Frau mit ihrem Leben gemacht hat, war auch ganz und gar nicht in Gottes Sinne. Denn das Thema Geschlechtsverkehr, ja, das sich gegenseitig verschenken in einer Ehe, was seelisch oder in einer Beziehung, was seelisch ja ein Aspekt ist, wir sind ja Körper, Seele und Geist, wir sind Körper, Seele und Geist, wir haben nicht nur, hat natürlich auch körperliche Auswirkungen. Natürlich. Also das ist in dem Fall tatsächlich natürlich. Wird es immer haben. Und wenn es irgendwo hakt, hakt es auch überall. So. Und Gott hat sich das so gedacht, dass Mann und Frau in der Ehe dieses völlige Verschenken haben, weil man sich da die Treue versprochen hat. Da hat man gesagt, komme was wolle, wir beide bleiben zusammen. Deswegen ein sogenanntes Eheversprechen. Es mag einem ja nicht viel bedeuten. Gott hat es immer schon sehr viel bedeutet. Und das gehört dann eben in die Ehe. Und da sind 4 Ehen schon kaputt gegangen. Das ist nicht einfach nur so. Da nimmt ein Mensch auch Schaden. Da geht etwas verloren von dem, was man investiert hat, auch von sich selbst. Und es geht auch verloren von dem Bild, das Gott uns mit der Ehe geschenkt hat, nämlich dass er seine Zuwendung zu uns nie davon abhängig macht, ob wir gerade attraktiv sind oder nicht. Sondern er sagt, ich bin bei dir, komme, was wolle. Und benimmst du dich, wie du willst. Dafür ist die Ehe ein Bild, ihr Lieben. Wo man über Ehe spricht, wird das normalerweise völlig vergessen. Mitunter auch in christlichen Kreisen, meiner Ansicht nach. Ja, wenn wir das kaputt machen, ist das immer auch ein Widerspruch dazu, wie Gott zu uns steht. Das hat also auch mit einer Schuld zu tun. Und das wusste diese Frau ganz genau. Das wussten auch die Leute. Die haben sich vielleicht in der Tiefe gar keine Gedanken gemacht, für wen das jetzt was bedeutet hat. Man hatte erstmal wieder einen Grund, sich richtig aufzuregen. Den suchen wir ja immer. Manchmal ist es so, lieber Volker, du hast das ja toll gesagt vorhin, sobald man im Licht steht, hören die Leute auf zu reden. Wenn man es ins Licht bringt, hört ja manches auf, aber manchmal reden die Leute trotzdem. Das ist auch spannend. Das hast du gar nicht so gemeint jetzt, aber das fiel mir sofort hier ein. Ja, und jetzt hat sie das einfach irgendwie nicht mehr gemacht. Vielleicht hat der Mann das auch einfach nicht gemacht. Das wäre natürlich noch umso dreckiger, sich zu verheiraten. Rein psychologisch ist es ja auch so, man kann nicht sich ständig auf einen Menschen neu einlassen. Immer die Diskussion, wie drückt man die Zahnpastatube aus? Oder werden die Barthaare weggemacht beim Waschbecken, wenn die Frauen, die Männer sich rasiert haben? Oder so. Ja, das kann man nicht beliebig mal in seinem Leben. Das schafft man nicht. Irgendwann macht man es nicht mehr. Das ist eine normale Reaktion. Völlig klar. Aber gedacht war es von Gott gar nicht. Und das ist dieser Frau sehr wohl bewusst, dass man einfach das, was in die Treuebeziehung gehört, jetzt außerhalb dieser Beziehung lebt. Ob es vor dem Verheiraten ist oder nach dem Verheiraten oder wie auch immer, ist völlig egal. Das gehört in diese Liebesbeziehung, in diese Treuebeziehung hinein. Tja, Aber es ist ja noch mal gut gegangen bei dieser Frau. Sie findet eine Antwort, die wieder alle Fragen auflöst. Wir gehen hin, ruft deinen Mann und komm wieder her. Ach, ich habe keinen Mann, sagt sie. Oh, gerade noch mal Glück gehabt, der Fremde weiß ja nichts. Oh, da hast du aber recht, sagt Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. 5 sogar, habe ich von 4 gesprochen. 5. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Boah, ihr Lieben. Wir haben keinen Eindruck davon, wie viel Zeit jetzt vergangen ist bei diesem Gespräch. Es ist ein Gespräch in der Mittagshitze, in einem Brunnen. Ja, der eine ist erschöpft, die andere will einfach nur Wasser holen und möglichst schnell wieder weg. Und da entwickelt sich so ein Gespräch. Plötzlich ist die Frau ja viel offener. Immerhin sagt sie, ich habe keinen Mann. Sie hätte sagen können, kümmere dich um deine eigenen Geschichten. Nein, sie merkt jetzt, und das sagt sie dann auch, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt wird die Anrede ganz förmlich und höflich. Der muss wohl offensichtlich irgendwie mit Gott im Bunde sein, dass der so genau Bescheid weiß über mein Leben. Tja. Und dann fängt sie tatsächlich mit ihm ein Gespräch über Gott an. Über diesen Streit zwischen Samaritern und Juden, wer denn nun der rechte Gott ist und wo man den am besten anbietet und so. Und bei dieser Gelegenheit macht Jesus ihr deutlich, es kommt eine Zeit, in der man Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet und nicht an bestimmten Orten. Damals war sie noch nicht, aber hier wird deutlich, dass Jesus eigentlich die ganze Zeit bei dem, was er macht, von dem Heiligen Geist redet, mit dem Gott in uns Wohnung nehmen will. Er will nicht außerhalb von uns bleiben, er will hineinkommen. Und Jesus hatte ja gesagt, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Ganze leuchtet auf hier. Und die Frau ist dabei, das zu entdecken. Und dann sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und dann merkt sie, auch in meiner Sehnsucht danach, eigentlich doch mit Gott leben zu wollen, kennt er mich. Er kennt mich. Und er weiß, dass ich bisher mich um Gottes Gebote nicht so groß gekümmert habe. Wir haben es vorhin von den Geboten gehabt. Vielen Dank, Volker. Das ist ja so eine Sache. Wozu gibt es eigentlich die Gebote? Viele meinen, um unser Leben einzuschränken, auch das mit der Ehe oder so. Aber es ist ja hier nur das Leben der Frau. Bei uns mögen es ja andere Themen sein, die Jesus ansprechen könnte. Warum wir so verbissen Karriere machen oder irgendetwas anderem hinterherjagen. Warum wir in die Sucht gefallen sind. Warum wir damit beschäftigt sind, uns überall mit oder Halbwahrheiten rauszureden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es war ja wieder Deutschland sucht den Superstar. Da war so ein Mädchen, das gesungen hat. Es ist ja, also dass man sowas dann auch noch hinterher gucken kann, ich finde es ja nahezu köstlich. Ja, und dann sind da 4 Leute in der Jury, sie hat da vorgesungen und dann haben die sich also da geäußert. Ne? Ich habe ja immer die Ahnung, das ist alles vorher schon überlegt, wie man da was sagt und was sie dann macht und so. Jedenfalls stand es 2-2 und sie braucht ja eine Mehrheit von Stimmen, um weitermachen zu dürfen. Alles ganz furchtbar. Und vorher muss man jemanden angeben von den 4 Juroren, dessen Stimme doppelt zählt. Und sie hatte auch jemanden angegeben. Und dann fragen sie, Mensch, jetzt steht 2-2. Wen hast du denn angegeben? Ja, Dieter. Und dann freuen sie sich und ja, Dieters Stimme zählt doppelt. Dieter hatte für sie gestimmt. Man wundert sich, sonst kennt man ja die Sprüche, mit denen die Leute niedermacht. Aber so. Und dann war 3-2 und sie kriegte ihren Zettel für das sogenannte Recall. Also sie darf wiederkommen und alles gut. Und dann kommt eine Stimme aus dem Off. Sie hat nicht Dieter gewählt. Sie hatte nämlich vorher den anderen Mann gewählt. Und einfach erzählt, sie hätte Dieter gewählt. Ja, doof. Also man konnte es irgendwie hinkriegen von... Sie hat nicht recht gecheckt, was los war und so von bis sonst wohin. Man hat sie dann sogar in dem Rennen gelassen. Bin gespannt, wie das weitergeht. Aber so ist es ja nicht immer in unserem Leben, dass das so deutlich hervortritt. Ja, da sagt man irgendwas und sofort kommt eine Stimme aus dem Off. Ich fand das so herrlich. Und sagt, das war gelogen. Ja, und wir denken immer, wenn das nicht kommt, haben wir recht, dann war es richtig. Nein, Gott hat uns die Dinge, wie unser Leben gelingt, im Voraus gesagt. Und er kommt nicht nochmal mit einer Stimme aus dem Off, um uns daran zu erinnern. Aber wie kommt es dazu, dass wir uns an Gottes Weisungen nicht halten? Es hat ja ganz viel, habe ich noch gar nicht gemacht hier. Ich habe das Bild schon mal gezeigt vor Jahren. An einer Justizvollzugsanstalt in Geldern hängt dieses Bild. War mal ein Kunstprojekt unter den Häftlingen. Sehnsucht. Ja, Sehnsucht, na klar. Wenn man in diesen Mauern lebt, hat man Sehnsucht, danach rauszukommen. Das Spannende ist ja, die Sehnsucht hat diese Menschen schon da reingebracht. Nicht die Sehnsucht an sich, das wäre kein Grund, ins Gefängnis zu müssen, sondern dass sie die Sehnsucht auf einem Weg gestillt haben oder stillen wollten, der ihr eigenes und das Leben anderer beeinträchtigt oder sogar zerstört hat. Deshalb hatte Gott uns Gebote gegeben. Ich weiß, dass du mit Sehnsucht leben wirst und dass dir lauter Ideen kommen. Deswegen sage ich dir vorher schon mal, welche Wege du bitte nicht gehst. Im Besonderen 10, viele von den anderen 613 Geboten da sind ja auch Gebote des Kultes, des Gottesdienstes und so weiter. Ja, aber die 10, damit kann man das ja schon mal zusammen. Jesus hat sogar nur 2 zusammengefasst. Den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das wär's eigentlich zum Leben. Nur unsere Sehnsucht sorgt dafür, dass wir immer wieder andere Wege gehen, weil wir meinen, nein, so geht das nicht, ich muss das doch anders machen. Dass man in den Knast kommt, ist ja nur ein ganz äußerlich sichtbares Zeichen dafür. Viele von uns, die meisten oder alle, sind noch nicht im Knast gewesen, aber vielleicht trotzdem in lauter Gefängnissen, in die wir uns begeben haben. So wie diese Frau. Ja, man ahnt es ja, wo die sich noch sehen lassen konnte und wo nicht. Ich habe keinen Mann. Nein, sagt Jesus, aber ich kenne deine Geschichte. Sünde macht einsam. Vergebung schafft Gemeinschaft. Jesus ist mittendrin in ihrer Sehnsucht. Was auch immer diese Frau versucht hat zu stillen. Wir kennen es ja. Ich möchte Bedeutung haben für jemanden. Deswegen versuche ich mir Anerkennung zu verschaffen. Und wenn es mit meinem Körper ist vielleicht. Oder die Leistungen, die wir erbringen. Oder was auch immer. Wir möchten gerne Frieden haben, Geborgenheit. Da suche ich mir einen Mann, bei dem ich geborgen sein kann. So ein Mist, bei dem nicht, na gut, dann vielleicht bei dem. Ach, bei dem auch nicht, na gut, dann vielleicht bei dem leider auch nicht. Und so ging es vielleicht weiter. Wir wissen das ja nicht, aber man kann sich doch so vorstellen aus dem eigenen Leben, wie man da von einem zum anderen geht und probiert doch nochmal irgendwie Ruhe ins Herz zu bekommen. Von diesem lebendigen Wasser etwas zu spüren im Leben und sagen zu können, mein Leben ist gut. Es mag mir ja manches fehlen, aber mein Leben ist gut. Jesus kennt dich. Und er weiß, wie es in deinem Leben zu den Entwicklungen gekommen ist, die es genommen hat. Und für die du vielleicht auch schuldhaft verantwortlich bist. Ist das das, was diese Frau überhaupt noch in dem Gespräch hält? Was fällt diesem Mann eigentlich ein, sie anzusprechen? Dabei wollte sie doch ihre Ruhe. Was fällt diesem Mann eigentlich ein, sie anzusprechen auf das, was in ihrem Leben nicht stimmt? Dabei wollte sie doch eigentlich nur Ruhe darüber. Sie entdeckt ein drittes. Jesus erfüllt dich. Jetzt hat sie vom Messias gesprochen. Von dem Retter. Von dem, der die Erfüllung der Träume ist. Auf den das ganze Volk Israel und offensichtlich sogar das Volk der Samariter auch noch wartet. Wenn der kommt, wird alles gut. Ich bin froh, dass ich vom Kinderbibel lesen. Ich weiß gar nicht, wann ich die gelesen habe, ob es mit 8 war oder 10 oder wann auch immer. Hat mir eine Frau aus der Bagdaheider Gemeinschaft geschenkt, dass ich mit diesem Wissen im Kopf rumgelaufen bin, dass irgendwann einer kommt, der alles gut macht. Das hat mich zwar dann 15 Jahre oder 12 nicht mehr beschäftigt, aber als mir einer von Jesus erzählte, leuchtete das plötzlich auf. Da Mensch, da sollte doch einer kommen. Genau, sagt sie. Und jetzt sagt Jesus, das bin ich. Oh, wenn man das erkennen darf. Wenn man das erkennen darf. Dann kommen die Jünger inzwischen zurück, wird nur so berichtet. Und die Frau lässt jetzt ihren Krug stehen, da habe ich angefangen. Ja, und geht in die Stadt. Das Wasser ist ihr alles gar nicht mehr wichtig jetzt. Ja, klar braucht sie irgendwann wieder Wasser, dann kann sie auch den Krug mal wiederholen. Aber jetzt hat sie was ganz anderes ergriffen. Und geht in die Stadt und sagt den Leuten, die sie immer gemieden hat, vor denen sie ein Versteckspiel betreiben musste, die trotzdem immer wussten, was los ist. Vor diesen Leuten, die sie doch alle abgelehnt haben, sagt sie jetzt, kommt, kommt doch mal mit und guckt euch den Menschen an, ob das nicht der Retter ist. Der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Der kennt mein Leben ganz genau. Und was in der wörtlichen Formulierung nicht drin ist, doch vermutlich, und der redet trotzdem mit mir. Und er beschäftigt sich trotzdem mit mir. Dem bin ich immer noch nicht egal. Da kann man ja fast machen, was man will, und ich werde ihm nicht egal. Das hat sie irgendwie gespürt. Da ist sie ganz voll von. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Da kommen die Leute glatt. Dieser Frau hätten die doch nichts abgenommen, ihr Lieben. Auf so einen Menschen, der so gescheitert ist, hört man doch nicht. Ja, in den Augen der Leute. Aber das nehmen sie ab. Die merken, was ist denn da mit dieser Frau passiert? Das müssen wir uns ja mal angucken. Wie kommt die eigentlich darauf, dass da jetzt der Messias vor ihr steht? Tja, zwei Sachen hat sie entdeckt. Das eine, der kennt mich ganz genau. Und das andere, und offensichtlich hat er mich trotzdem ins Herz geschlossen. Von dem einen gibt's genug. Die sagen, ich weiß genau, was in deinem Leben los ist, das geht so nicht. Von den anderen gibt's auch welche, die sagen, ach, ist doch alles egal, ich mag dich ja. Aber es hat immer so seine Grenze, denn wo es mich selber beschädigt, da mag ich den anderen vielleicht dann doch nicht mehr. Und bei Jesus ist das umfassend. Der kennt dich noch viel besser als jeder Mensch und er liebt dich noch viel mehr, als jeder es könnte. Auch wenn du ihn beeinträchtigt hast, und das wird ja in diesem Gespräch hier nicht erwähnt, Jesus wird für die Schuld dieser Frau sein Leben hergeben. Der redet mit ihr hier. Der sich das sein Leben kosten lassen wird, was sie da verbrockt hat. Wie ist das eigentlich mit den Menschen, denen wir begegnen? Jesus hat diese Begegnung am Brunnen genutzt. Wir treffen ja auch Leute beim Marktkauf oder auf dem Sportplatz oder im Bus, auf der Arbeit oder beim Spazierengehen, bei Pelz in der Schlange. Das wäre doch mal was, für diese Menschen zu beten, dass ein Gespräch entsteht. Und dass Jesus deutlich machen kann, man sollte sich mal mit ihm beschäftigen. Die Frau erlebt nämlich als Viertes, Jesus gebraucht dich. Ja, die Jünger sagen jetzt, Mensch Rabbi, du musst doch mal was essen und so. Und dann sagt er ihnen, ich habe eine Speise, von der ihr gar keine Ahnung habt, denn ich lebe davon, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat. Damit macht er deutlich, weißt du was? Ich habe hier ein geliebtes Geschöpf Gottes vor mir. Und es geht jetzt gerade darum, im Leben dieser Frau das Wasser zum Sprudeln zu bringen. Aufzuräumen, weil da was im Weg steht. Ja, dieses lebendige Wasser, das soll in ein sauberes Gefäß. Und das müssen wir erstmal reinigen, da muss erstmal Vergebung her. Ja, da wollt ihr mir erzählen, ich soll gerade was essen. Entschuldigung, überleg doch mal selber, was hier los ist. Als ob ich jemals verhungert wäre in meinem Leben. Immer die Bedürfnisse und erst noch die Reise machen und erst noch dieses Auto und so. Und andere verhungern, weil ich es ihnen nicht sage. Nein, Jesus, das ist das Wichtigste, macht er deutlich. Bei der Gelegenheit lernen die Jünger gleich mal wieder was. Und er sagt sogar sowas wie, die Ernte ist reif. Die Felder sind weiß. Ja, das ist, man braucht die nur noch abernten. Und in dem Moment kommen die Leute aus der Stadt. Ja, als ob er die gemeint hat. Das ist ja zu vermuten. Und dann kommen diese Leute und bitten Jesus, da zu bleiben. Und Jesus lebt mit ihnen. Und im Kontakt mit Jesus, so wie bei dieser Frau, im Kontakt mit Jesus entdecken die: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Das ist wirklich der, der alles heil und gut macht. Im Kontakt, in der Begegnung mit Jesus entdecken sie das. Und ihr Lieben, diese Frau redet von der Begegnung mit Jesus, weil sie merkt, der stillt meinen Durst. Der sieht mich und er kennt mich. Und der erfüllt mich. Bei dem kommt meine Sehnsucht zur Erfüllung. Und dann kann sie es nicht verbergen von den anderen. Ja, wenn für uns das Weitergeben der Rettungsnachricht von Jesus immer so mühsam ist, dann können wir uns erst recht mal die Frage stellen, warum trinke ich denn von diesem Wasser nicht? Denn es hat den Charakter, dass es dann läuft. Und diese Frau ist nur Zeugin. Die kann nicht gut reden, die hat auch keinen guten Stand, die hat auch keinen Posten, den man nutzen könnte. Alles völlig das Gegenteil. Die hat einfach nur Jesus erlebt. Und davon redet sie, weil sie nicht anders kann. Die ist ja so begeistert. Deswegen lass dich doch wieder begeistern von Jesus. Lass mal alles, was du so auf der Leber hast, ja, lass das doch auch mal bei ihm. Und lass dir mal wieder zeigen, wer er eigentlich ist. Dann sprudelt es. Wetten? Eine Begegnung fürs Leben. Jesus hatte ich im Auge und im Herzen. Er kennt dich genau. Ihm kannst du dich mit deinen Träumen und deinem Versagen öffnen. Jesus ist die Erfüllung deiner Sehnsucht. Da kann man nur sagen, so ist es. Amen.